Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, der mir jetzt am falschen Fuß erwischt. Ich habe vor einer Sekunde auf Record gedrückt.
Ja, am falschen Fuß erwischt, ist eh gut.
Ja,
also beim Radfahren gibt es eigentlich keinen falschen Fuß. Da sind beide Füße, beide Beine die richtigen.
Ja, normalerweise, wenn man auf Record drückt, dann wird einmal überlegt und ein bisschen geblödelt und wird sich ausgeschnapst, wer überhaupt beginnt. Aber okay, dann sind wir schon mittendrin.
Der Flow funktioniert auch spontan und unter Druck.
Ja, offensichtlich. Wir haben jetzt einiges an Arbeit hinter uns. Wir haben versucht, das TCR so gut wie möglich aufzuarbeiten. Natürlich sind ein paar Fragen offen geblieben und werden auch noch offen bleiben. Wir können einfach nicht alles beantworten und auf alles eingehen. Aber wir haben Fragen gesammelt und werden die, die am häufigsten kommen sind, versuchen zu beantworten. Und es gibt ja in dem Ultracycling, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt funktioniert für mich, funktioniert nicht für mich, habe ich nicht am Schirm gehabt, habe ich nicht dran gedacht.
Vor allem, wenn man die Route frei planen kann, nicht einmal dann gibt es richtig oder falsch. Wenn es beim Race Around Austria, da gibt es eindeutig falsch gefahren.
Ganz genau, ja.
Ich möchte aber dazu sagen, Flo, bitte, auch für dich sind die Fragen heute im Prinzip so, dass wir es vielleicht beide beantworten oder besprechen oder diskutieren, weil wir haben nach deinem echt coolen Three Peaks Bike Race keine eigene Episode gemacht zu dem Thema und ein paar Fragen gelten einfach für uns beide. Ich möchte aber vielleicht noch beginnen, das haben wir letztens ein bisschen abgekürzt am Ende, mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Transcontinental Race, wie es heuer bei mir gelaufen ist. Es waren im Endeffekt 9 Tage und 4,5 Stunden, wo ich unterwegs war, und was, glaube ich, immer interessant ist, ist, was ist die Brutto-Fahr- und Stehzeit oder die Netto-Fahr- und Stehzeit. Und da ist es halt etwas, was man einfach, du gehst schon mit los, du gibst kein richtig und falsch, da gibt es nämlich keine klare Antwort, leider.
Hängt immer von der Software ab, die das versucht rauszurechnen. ob man der auf Garmin vertraut oder auf Strava oder auf den Tracker, der natürlich wahrscheinlich das ungenaueste von den dreien ist. Strava hat man immer ein bisschen weniger Stehzeit, weil Garmin schon bei ganz langsam Rollen anfängt, eine Stehzeit anzunehmen.
Und ich denke, der Tracker, da hat man die kürzeste Stehzeit, weil laut dem Tracker bin ich 1 Tag 9 Stunden gestanden, und ich glaube, das kann unmöglich stimmen, weil das wären insgesamt 33 Stunden. Und ich habe sicher mehr Stehzeit gehabt als 33. Wenn ich zurückdenke, ich habe ungefähr 7 Nächte zu je 2,5 bis 3 Stunden geschlafen. Das sind schon mal 21 Stunden, sagen wir, wo ich wirklich im Bett war. Und dann sind halt Pannen, Defekte, Reparaturen, Einkäufe, Grenzwartezeiten. Also ich glaube, mit 33 Stunden kommen wir nicht hin. Und übrigens glaube ich, zu verstehen, warum das so schwer ist zu ermitteln, weil hast du schon einmal bei einer Indoor-Trainingseinheit dann quasi die GPS-Aufzeichnung gesehen? Das ist dann wie so ein Knoten, wie so ein Stern. Das sind innerhalb von ein paar Meter so Zickzack-Linien.
Das ist, wenn man das GPS-Signal verliert oder gar keins hat, dann sucht er immer wieder und springt herum und macht dann da einige Meter.
Und ich glaube, dass halt, wenn du jetzt irgendwo in einem Zimmer bist oder unter Dach, dann hast du kein GPS-Signal, dann entsteht eben so eine Kuddelmuddel-Zeichnung, und das System glaubt aber, dass du dich bewegst, dass du halt quasi dich hin und her bewegst. In Wirklichkeit liegst du im Bett und schlafst, und deswegen, glaube ich, sind da einfach Ungenauigkeiten drinnen. Auf Strava werden 38 Stunden angesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Irgendwo in der Zeit, in dem Zeitraum wird's drinnen gewesen sein. Also wahrscheinlich so 3 bis 4 Stunden pro Tag. Und das finde ich eigentlich eh ganz eine solide Zahl bei so einem langen Rennen. Ich habe da den Training Stress Score ausgerechnet. Das waren insgesamt 4300. Was jetzt sehr unsagend ist, weil das ist im Prinzip eine Zahl, die berechnet wird, wie viel Prozent von deiner möglichen Wattleistung, von deiner Wattschwelle bist du quasi gefahren. 100 Training Stress Core wäre eine Stunde am Limit. Das ist sozusagen King of the Lake zum Beispiel. Und zum Beispiel 30 Training Stress Core ist eine Stunde im Grundlagenbereich. Und das ist halt individuell. Also wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Bestform mit 500 Watt eine Stunde fährst, an der Schwelle hast genauso 100 Punkte, wie wenn jemand, der nicht so gut in Form ist, mit 150 Watt eine Stunde fährt an der Schwelle. Hat auch 100 Punkte.
Und nur weil ich es jetzt zufällig gehört habe, ich glaube, es war der Kim Heiduk oder irgendein ein deutscher Pro-Tour-Fahrer, hat nach einer Woche Vuelta, España ohne Ruhetag, 1500 Stress-Score gehabt.
Das ist extrem hoch, oder? Für ein Etappenrennen, weil das bedeutet am Tag 250.
Ja, aber es ist die Vuelta. Ja. Das sind die Pros.
Ja, genau. Und jedenfalls voriges Jahr habe ich gehabt 4600, also ein bisschen mehr. Und das deutet halt irgendwie schon darauf hin, dass ich heuer halt echt ein paar Probleme gehabt habe unterwegs und nicht so oft so Gas geben habe können. Meine Durchschnittsleistung war im Bereich von die ersten zwei Tage 185 Watt und die restliche Zeit des Rennens komplett konstant mit 156 Watt. Das heißt, der Durchschnitt wird so bei 165 irgendwo sein und das ist ziemlich gleich wie die letzten Jahre. Und wir haben ja unser Fever-Tree-Gewinnspiel schon aufgelöst, wo wir gesagt haben, die geplante Route von mir waren 41.100 Höhenmeter. Schlussendlich waren es dann 45.000, laut Strava und Training Peaks und Garmin. Also etwas mehr als geplant.
Oder einfach mehr aufgezeichnet als geplant, weil gerade bei so langen Planungen kommen die Höhenmeter auch nie ganz genau hin.
Was auch nicht hinkommen ist, war die Wettervorhersage. Es hat insgesamt echt gutes Wetter gehabt. Ich habe ja schon ein bisschen lamentiert, Hundebiss und Defektserie und Navigationsprobleme. Es hätte genug Grund zum Jammern geben, aber erstens haben wir gesagt, es gibt andere Leute, die noch viel mehr Pech gehabt haben. Stichwort Viktor.
Ja, und von mir auch noch ein Shoutout an den Marius, der mit mir gemeinsam in Ruanda unterwegs war. Der war sehr stark unterwegs und hat dann einen Rahmenbruch gehabt. Und so viel Ducktape hat, glaube ich, keiner dabei.
Das ist ein Wahnsinn. Rahmenbruch ist schon sehr bitter. Ja.
Na, dann ist wirklich vorbei.
Und eben, was ich eben sagen wollte, wirklich, es waren ein paar Sachen so extrem gut, auf die vergisst man oft, wenn man sich dann auf die Sachen konzentriert, wo man sich drüber geärgert hat. Es war das beste Wetter, was man sich vorstellen kann. Du musst einmal das Glück haben, dass du 9 Tage einfach perfektes Wetter hast. Es war die ersten Tage sogar ein bisschen frischer und angenehm kühl zwischendurch. Es hat im ganzen Rennen nur 2 Stunden geregnet und es war die große Hitzewelle, ist nicht eingetroffen. Es war natürlich heiß, klar, aber es war jetzt nicht jenseits der 40, sondern es war im Prinzip normales Sommerwetter für Griechenland-Verhältnisse zum Beispiel. Also echt so ein gutes Wetter, wie noch nie in meinem Leben fast beim Radrennen gehabt. Und ja, ich würde sagen, bevor uns jetzt jemand einschläft, wenn es zu trocken wird mit Zahlen, lassen wir das gleich wieder und besprechen ein paar Fragen durch und ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet von sehr, sehr netten Zuschriften, die nicht nur Fragen waren, sondern einfach auch Geschichten, die uns erzählt worden sind.
Leg los, du hast einen Stapel vor dir, kleine Schriftgröße, dafür großer Zeilenabstand, also bin gespannt, was uns erwartet.
Wir haben eine Frage bekommen vom Christian S. und er fragt, ob das Kapperl mit der Startnummer eigentlich verpflichtend ist, weil es gibt so oft Fotos, wo jemand die Startnummer nicht sichtbar trägt. Three Peaks, wie ist das dort?
Keine Ahnung. Ein Rennen, wo das verpflichtend ist, ist ein Rennen, wo ich nicht mitfahre. Ich habe einen extrem großen Kopfumfang. Ja, das heißt nicht, dass viel drinnen ist, aber ich habe echt Riesenprobleme beim Helm kaufen. Die 62 cm Helme, da kriege ich dann fast keine Winterhaube mehr drunter. Also es ist bei mir wirklich eine Challenge. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, alle diese Kapperl passen mir nicht. Da habe ich noch 2 Minuten Kopfweh und kann nicht ans Radfahren denken.
Ich habe es eigentlich immer recht gern auf, obwohl das vom TCR einen recht dicken Stoff hat. Es gibt die zum Beispiel von Oweo, die ich sonst aufhab, die sind wesentlich dünner, so Trikot-ähnlicher Stoff, wirklich echt auch angenehm, weil es Sonnenschutz ist. Und das Dicke ist natürlich ein bisschen warm im Sommer, aber ich muss sagen, ich fühle mich da extrem blöd, wenn ich ein Radlrennen fahre ohne Startnummer. Das gibt es doch nicht. Ich möchte schon gern sagen, dass ich so in einem Rennen bin und dass ich eine Startnummer oben habe. Und ich finde einfach auch, dass generell Kapperl unterm Helm ganz cool ausschauen eigentlich. Aber lustig, ich hab das auch mit dem Paweł Pulawski geredet, der ja aus Polen kommt und das Race Through Poland organisiert. Und ich habe gefragt, hey, wie ist denn das eigentlich bei deinem Rennen? Und er hat gesagt, naja, er weiß es gar nicht. Ich meine, es gibt so da so ein Kapperl, aber ob man das aufsetzen muss oder nicht, über das hat er nie nachgedacht. Und ich habe gesagt, hey, eigentlich jetzt einmal allgemein, warum ist bei den Unsupported-Rennen, kriegt man da keine Startnummer? Und er hat gesagt, er weiß es nicht. Er hat über das noch nie nachgedacht, weil irgendwie ist das anscheinend Unsupported nicht so klar, dass Radlrennen eine Startnummer haben. Und dann habe ich gesagt, okay, man könnte ja zum Beispiel so einen Helm aufpicken oder auf den Rahmen. Und dann hat er gesagt, es ist eine geniale Idee, über das taugt ihm. Das wird er nächstes Jahr überlegen, ob er das vielleicht macht. Das findet er cool. Und ich habe gesagt, hey.
Aber er wäre nicht der Erste, muss ich sagen. Ich war schon bei 3, 4 Unsupported-Rennen am Start, wo es Rahmenpickerl gegeben hat. Verpflichtend sogar.
Ja, ich würde es super finden. Weil es war bei mir wirklich schon jetzt ein paar Mal, dass ich, wenn eingeholt habe oder eingeholt worden bin und ich habe müssen fragen, hey, fährst du auch das Rennen mit? Und ja, natürlich, aber man hat es einfach nicht wissen können. Finde ich ganz eigenartig. Also ich finde Startnummern super, in welcher Form auch immer. Man kann es auch am Rahmen und am Helm haben zum Beispiel. Kein Problem. Wir haben in einer der letzten Folgen über das Thema Muezzin gesprochen und wir wissen nicht, ob das in den Moscheen live gebetet wird oder vom Band kommt. Und wir haben auch den Markus erwähnt, der von seiner Türkei-Erfahrung erzählt hat bei uns im Podcast und der hat natürlich, weil er immer zuhört, auf unsere Fragestellung sozusagen oder auf unsere Geschichte eine Antwort geschickt und das spielen wir jetzt vor.
Ciao, hallo, da ist der Markus, hallo Christoph. Jetzt habe ich gerade eure TCR-Folge angehört, Folge 6, glaube ich. Zu dem Thema Muezzin. Als ich um die Türkei gefahren bin, habe ich da in ein oder andere Gebetshäuser und auch Moscheen übernachtet und habe ich gesehen, da ist ein Verstärker und ein Empfangsteil drin. Da habe ich mal nachgefragt und zwar, es gibt in den Gemeinden, den größeren Gemeinden, gibt es einen, der betet vor und das wird dann an diese Radiofrequenz übertragen und in den kleineren Moscheen nur abgespielt. Also es gibt schon jemanden, der live vorbetet. Nur die kleinen Gemeinden machen das dann im Endeffekt über dieses Radioempfangsteil. In diesem Sinne, schöne sonnige Grüße diesmal aus British Columbia, Kanada und ein paar Amerikaner. Danke für den tollen Podcast.
Somit hätten wir das auch beantwortet.
Ja, danke Markus und dir weiterhin gute Fahrt und zu deiner Frage, die du uns noch geschickt hast, nämlich mit welcher Kette ich unterwegs war und wie oft ich nachgewachsen habe. Vielleicht magst du jetzt auch, Flosung, wie das bei dir beim Three Peaks gelaufen ist?
Ja, ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und bin mit einer von Baranski himself gewachsenen Kette an den Start gegangen und habe unterwegs 2-3 Mal, eigentlich habe ich mir vorgenommen, bei jedem Mal stehen bleiben, oder nach jedem Regenguss mit Dry Fluid nachgewachst oder nachgeschmiert. Bin damit gut ins Ziel gefahren.
Und ich habe es gleich gemacht. Nur muss ich sagen, ich habe echt sehr, sehr wenig noch behandeln müssen. Schmieren sollte man eigentlich nicht sagen.
Weil es ist ja kein Schmiere.
es ist kein Fett, genau. Weil das Wetter so gut war. Das heißt, wenn es trocken bleibt, kannst du mit Dry Fluid echt sparen und da hält das Kettenwachs echt lang. Und ich habe insgesamt, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube 2-mal nur in 9 Tagen oder vielleicht 3-mal maximal. Ich habe nicht mitgezählt, ich habe kein Protokoll geschrieben, aber sehr wenig. Und wenn es halt viel regnet, musst du wesentlich mehr nachbehandeln. Und Schande über mein Haupt, aber ich sage es, wie es ist. Ich habe mein Rad noch immer nicht geputzt. der Baranski wird jetzt wieder schimpfen und einen hämischen Kommentar schreiben, weil die Specialized-Athleten am 15. jedes Monats ein neues S-Works kriegen. Das ist nicht der Grund, aber ich muss auch sagen, die Kette ist trotzdem wirklich im Ziel total sauber angekommen. Und ich habe jetzt im Training eben das Tarmac im Einsatz und das Roubaix lasse ich vielleicht einfach aus nostalgischen Gründen so, wie es ist und stößt bei meinen Vorträgen so auf die Bühne mit dem türkischen Staub drauf. Dann schaut es ein bisschen cooler aus.
Ja, es ist auch eine gute Ausrede, ums Rad nicht putzen zu müssen.
Hast du endlich mitgekriegt, dass der Markus Baranski keine Zeitfahren mehr macht? Ich habe letztens seinen Blog gelesen und da steht, er mag nicht mehr. Irre.
Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe zuerst gedacht, es war einfach seine letzte Masters-WM, aber anscheinend schauen wir mal, wie lange es durchhaltet.
Ah, er hat gesagt, er hat ja nach wie vor Ziele und Pläne, irgendwas mit zwei Rädern und Radlfahren, aber vielleicht eine neue Disziplin oder vielleicht fahren mal mit uns mit so lange Rennen. Wäre cool, aber trotzdem sind wir immer und ewig dankbar für seine coolen Tipps, für die gewachsenen Ketten, für sein Know-how und wir werden sicher wieder mal einen Podcast mit ihm aufnehmen, vielleicht zu einem anderen Thema als Zeitfahren. Jetzt die nächste Frage, Flo, wieder für uns beide und ich möchte zuerst dich fragen. Der Daniel schreibt, wo wir eigentlich die Einkäufe hinpacken, weil, also ich jetzt speziell habe keinen Beutel oder keinen Rucksack mit. Du hast dir von deinem Handtaschel erzählt?
Von meiner Musette, ja. Und ich möchte jetzt nicht zu plump die Werbung machen, aber die war echt ein Gamechanger. Also bevor ich die gehabt habe, war tatsächlich das Problem, ich bin ja doch mit relativ kleinen Taschen unterwegs, Trikottaschen voll machen, so gut wie es geht, Trinkflaschen voll machen, so gut wie es geht, die Food Pouches voll machen, aber es bleibt immer irgendwie was übrig und das muss man sich dann halt reinstopfen oder vorne bei der Brust unter das Trikot, was, wenn es warm ist und man schwitzt, auch unangenehm ist.
Aber aerodynamisch.
Aerodynamisch natürlich.
Triathleten, stopfen Sie jetzt Trinkflaschen vorne zum Bauch hin oder sogar so aufblasbare
Trinkbeutel, ja.
Beutel oder Polster, ja.
Aber seit ich diesen die Musette habe, habe ich das Problem nicht mehr. Da habe ich eher das gegenteilige Problem, dass ich viel zu lang mit dem Einkauf herumfahre, weil es fast nicht stört und ich dann ein bisschen aus den anderen Taschen zuerst ist, bevor ich die Musette leer mache.
Ja, und ich mache das ganz anders. Ich schaue, glaube ich, eher so aus wie in einem Profiteam der Domestik. Sagt man das jetzt noch so?
Ja.
Der Helfer, der für seinen Kapitän oder für einen Klassementfahrer Wasserflaschen holt und der dann irgendwie so 10 Wasserflaschen unterm Trikot hat, so ein Buckel wie der Glöckner von Notre Dame. Und wenn ich aus dem Geschäft rauskomme, stopfe ich einfach alles unter das Trikot. Oder in die Trikottaschen, weil ich halt irgendwie nicht so ein Musette oder einen Rucksack oder so mitschleppen mag, weil ich einfach sehr ungern was am Rücken trage oder am Oberkörper. Und wenn ich dann alle meine Sachen aufgegessen habe oder nachgefüllt habe, dann wird das Trikot immer leerer und am Schluss bin ich wieder oben ohne Ballast unterwegs. Da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber es funktioniert so auch ganz gut. Nur ich muss ehrlich sagen, ein Rucksack wäre mir zu einengend, weil den hast du dann auch, wenn er leer ist, auch wenn er dann wenig Gewicht hat. Aber ich habe halt gemerkt zum Beispiel, dass so Sitzprobleme, Schmerzen am Hintern, offene Stellen am Hintern bei mir halt wesentlich mehr und schneller kommen, wenn ich zusätzlich Gewicht am Oberkörper habe.
Ja, also Rucksack würde ich auch nicht tragen. Ich habe auch einmal versucht, mit so einer Trinkblase, mit so einer Hydration Vest zu fahren.
So ein Camelback,
ja. Das ist auch nichts für mich, also ich mag das auch nicht, wenn ich was am Rücken habe und vor allem hat man dann immer das Problem mit dem An- und Ausziehen. Also wenn es so...
Wie findest du die Taschen, die man seitlich am Hosenbein hat?
Die finde ich ganz praktisch. Die habe ich tatsächlich vergessen, dass ich die auch habe. Ja, also
aber
Gesäßtaschen, die Taschen...
Man redet über Taschen am Radl, die aerodynamisch sind. Man redet über enge Trikots und dann stopft man sie an der schlechtesten Position von der Aerodynamik hin. An der breitesten Stelle, genau an der Rundung, wo wir wissen, zylinderförmige Körper sind für die Windanfälligkeit quasi am ausgeprägtesten oder am schlimmsten. am Oberschenkel stopft man sich eine Banane hin oder einen Müsliriegel. Wenn ich es vorn hinstecke oder hinten, ist es okay, aber genau auf der Seite ist es nicht nur Style.
Ich finde es tatsächlich praktisch.
Und, ja, schon, aber.
Und wenn sie leer ist, wir haben auch gelernt, wird das jetzt eine Baranski-Folge, ich weiß gar nicht. Wir haben auch gelernt, dass so Netze und raue Oberflächen schneller sind als glatte. Also wenn die wenn die Taschen leer sind, sind es vielleicht sogar noch Aero.
Wenn keine Banane drinnen ist. Die nächste Frage vom Alexander. Eine Frage zum kulinarischen Podcast, nämlich wie isst du den Thunfisch auf dem Rad? Ich versau mich schon in der Küche komplett, wenn ich die Dose aufmache. Mag gar nicht dran denken, wenn's da am Radl passiert. Super Folge übrigens, musste mehrmals laut lachen.
Das Feedback geht an mich und die Frage geht an dich.
Genau. Der Flo sahnt die Lorbeeren ab und ich muss sagen, dass ich den Thunfisch nicht beim Radlfahren ist, ehrlich nicht. Das ist eine 40 Sekunden Pause. Ich glaube, viel länger dauert es nicht. Ich habe auch keinen Göffel mit oder sowas. Sondern kein Besteck, sondern ich reiße einfach das Aluminium auf. Ich achte darauf, dass es eine Dose ist mit Verschluss, ohne dass man dafür einen Dosenöffner braucht. Und das rollt sich dann eben so halb ein, dann hast du so eine halbrunde, kreisförmige Aluminiumschiene und mit der kann man das wunderbar reinschaufeln und mit den Fingern den Rest wegputzen und dann geht die Fahrt weiter. Ganz easy eigentlich.
Ja, ansonsten, es gibt auch Thunfisch in der Tube.
Auch schon probiert, auch sehr gut. Dann zum unklimatisierten Raucherzimmer haben wir mehrfach den Hinweis gekriegt, dass es in der Booking-App die Option gibt, Klimaanlage. Und den etwas hämischen Hinweis in Kavala, wo ich übrigens im Freien geschlafen habe, nicht im unklimatisierten Zimmer, aber ist egal, gibt es damit ungefähr 35 Hotels. Was machen wir jetzt mit der Info?
Du hast wieder mal was gelernt.
Nein, ich habe nichts gelernt. Weil das weiß ich natürlich vorher schon, aber das ist ja völlig irrelevant in der Situation. Du kommst irgendwo hin, findest um eins in der Nacht ein Hotel, das offen hat, wo jemand an der Rezeption sitzt und du gehst spontan hin, das war der Checkpoint 4 und freist dich, dass ein Zimmer frei ist. Du setzt dich nicht eine halbe Stunde hin und suchst auf Booking.com alles durch, was den größten Luxus hast, für zwei Stunden hinlegen. Und ich glaube nicht, dass ich gejammert habe, oder? Dass es unklimatisiert wird. Ich habe es nur schmunzelnd erzählt und gesagt, das ist völlig wurscht, weil man schläft sowieso. Ja, aber natürlich danke für den Hinweis. Wir sind immer froh über Hinweise, die unser Leben bereichern.
Jetzt muss nur noch jemand einen Filter bauen für Handtücher. Es gibt frische Handtücher.
Genau, frische Handtücher. Man muss sie nicht in die Vorhänge abtrocknen. Jetzt eine ganz super Frage und zwar von Martin. Er schreibt, danke für den Podcast, der ist mit seiner Mischung aus Unterhaltung und Information übers Radfahren zweifellos immer ein Highlight in meiner Playlist. Bitte macht's weiter so. Flo, das geht wieder an dich.
Die Frage an dich.
Genau. Du hattest ja beim Ram schon öfter Probleme bezüglich Lungenödem und du bzw. Flo im Auto müsst daher beim Ram auch sehr auf die Flüssigkeitszufuhr achten. Beim TCR hingegen kommt es mir so vor, als würdest du in dich hineinschütten, was geht. Warum gibt es dieses Lungenödem-Problem beim Transcontinental nicht? Sorry, falls die Frage deppert ist und ich muss sagen, die Frage ist hervorragend.
Ganz kurzer Hinweis meinerseits. Im Auto haben wir unendlich Flüssigkeit zum Trinken. Das heißt, wenn es 40 Grad in der Wüste hat, wir könnten dir alle 2 Minuten eine volle Trinkflasche geben.
Und ich würde es trinken.
Beim TCR hat man diesen Luxus nicht und da muss man dann mit einer Trinkflasche schon, wenn es blöd läuft, 3-4 Stunden haushalten.
Ich glaube, beim Three Peaks wird es das Gleiche sein, oder? Weil du bist auch unterwegs gewesen, du hast wahnsinnig viel Hitzetage gehabt. Und natürlich, gefühlt trinkt man alles, was geht und schüttet hinein, was man finden kann. Nur das ist in Summe niemals, nicht einmal annähernd zu viel.
Genau, es sind einfach nicht die Mengen, die man trinken würde, wenn ein vollbepacktes Auto neben einem herfahren würde.
Und ich habe tatsächlich vor dem Transcontinental bei meiner ersten Teilnahme wirklich sehr, sehr viel Respekt davor gehabt, weil eben es keine Dokumentation gibt und keine Excel-Tabelle, die automatisch die Milliliter pro Stunde berechnet und oder vielleicht irgendjemand dich warnt, aber wenn man das versucht mitzudokumentieren, man braucht das gar nicht lang machen, du erkennst sofort, dass du eigentlich immer viel zu wenig trinkst und auf einen Liter pro Stunde kommt man beim Transcontinental niemals.
Und was ein weiterer Faktor für das Lungenödem immer war, ist die Höhe. Die hat man in dem Ausmaß auch nicht. Also es ist nicht so, dass man mal fast 2 Tage über 2000 Meter unterwegs ist.
Dann haben wir die nächste Frage. Und zwar vom Manfred. Du nimmst Werkzeugtool, Kettenschlösser, Schläuche, Ventile, Handy und so weiter alles doppelt mit. Warum keinen zweiten Garmin und noch besser eine andere Type von Radcomputer, um Systemfehler auszuschließen? Ja, Manfred, gute Frage. Antwort ist aber ganz einfach, weil ich habe zum Beispiel deswegen 2 Handys mit und nur einen Garmin, weil beim Handy war sie zu 90%. Dass ein Fehler passiert, dass es nicht mehr lodert, dass es irgendwie den Geist aufgibt oder leer wird. Und beim Garmin ist die Chance, dass er durchhaltet, fehlerfrei 99%. Und ich kann mit einem Handy im Prinzip alles machen. Mit einem Garmin kann ich nichts machen, außer navigieren. Das heißt, anrufen, Hotels buchen, Informationen im Internet suchen. Da hilft mir der zweite Garmin nichts. Und das Handy kann aber sehr wohl notfalls navigieren. Und deswegen, ich will nicht 4 Geräte mit haben und wenn ich 3 Geräte mit habe, dann entscheide ich mich für 2 Handys.
Ich habe in Chile einen 2. Garmin mitgehabt. Dann hat mein Garmin durchgehalten. Dann habe ich 3 Wochen vor dem 3 Peaks einen neuen Garmin bekommen. Und dann habe ich gedacht, brauche ich keinen 2., der ist eh neu. Es ist immer so ein bisschen a trial and error. Es gibt Leute, Entschuldigung nochmal, es ist immer ein bisschen so a trial and error. Wir haben schon von Leuten gehört, die 4 verschiedene Arten von Speichen mit haben, weil Vorder- und Hinterradl verschieden eingespeicht sind. Und es gibt Leute, die haben keine Speichen mit, weil ein Speichenriss sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn nur eine reißt, hat man eine große Chance, dass man noch weiterkommt.
Ich weiß, dass ich niemals in meinem Leben einen Speichenriss haben werde. Ich habe einmal einen gehabt. Das ist vor 15 Jahren passiert. Da waren aber, glaube ich, die Laufräder noch ganz anders aufgebaut, was die Felgenbremsen und sehr schmal und die Narbe war schmäler. Und ich weiß aber ganz genau, wenn ich mein erstes Radlrennen fahre und keine Speichen mit habe, werde ich einen Speichenriss haben. Deswegen, ich habe es immer dabei und ich werde es nie brauchen.
Ich habe einen gehabt beim Seven Serpents, relativ am Anfang beim Gravel-Rennen, habe die lose Speiche einfach mit einem Gummiringel zu einer anderen zugebunden. Es hat nicht mehr geklappert und bin problemlos ins Ziel gefahren.
Aber jetzt nochmal zurück zur ursprünglichen Frage, die natürlich auf die Navigationsprobleme abzielt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich würde das mit dem Wissen, was ich vor dem Start gehabt habe, wieder gleich machen. Mit dem Wissen, das ich jetzt nach dem Rennen habe, würde ich die Route in kleine Segmente aufteilen. Und was ich jetzt selber gar nicht wirklich erklären kann, ich hätte viel früher sollen aufs Handy umsteigen als Backup zum Navigieren. Ich war da wahrscheinlich zu sehr im Tunnel drinnen, zu sehr in der Emotion und habe immer gedacht, das war jetzt das letzte Mal, dass ich mich verfahren bin. Aber nüchtern betrachtet, ich hätte einfach umsteigen sollen und ja, mein Backup auch wirklich hernehmen, nicht nur mittransportieren. Dann haben wir den Florian, der geschrieben hat, also nicht unser Flo, der neben mir steht, aber jemand mit dem gleich schönen Namen. Und zwar, warst du mit dem Setup bzw. der Reifenwahl zufrieden? Ich frage, weil du doch eine ziemliche Anzahl an Platten hattest. Robin ist auch mit Straßenreifen gefahren, allerdings deutlich breiter, nämlich 35 mm, möglicherweise auch tubeless. Wir wissen, dass er definitiv tubeless gefahren ist, übrigens, kleine Anmerkung. Denkst du, das hat eine Rolle gespielt? 5 Defekte weniger wären wahrscheinlich der halbe Vorsprung im Ziel gewesen. Mal angenommen, weniger Luftdruck oder tubeless hätte zumindest ein paar Defekte verhindert. Und Die zweite Frage geht auf die Routenwahl, nämlich ob ich wieder die schnelle Route fahren würde. Ich bin anscheinend laut Tracking 150 Kilometer mehr gefahren als Robin und im Schnitt sogar leicht schneller. Abdullah ist noch ein bisschen mehr gefahren. Und muss ich sagen, ja, Routenwahl würde ich nochmal ganz gleich machen. Es hat gut passt für mich. Wobei die Kilometer bitte muss man immer mit Vorsicht genießen. Allein durch meine Verfahrer waren ein paar Kilometer mehr. Ja, aber jetzt zur Frage mit dem Reifensetup. Ich glaube, über das könnte man jetzt ewig lang reden. Wir werden in der Folge, die mit dem Robin noch kommt, ihn einfach selbst fragen, wie er das sieht. Und ich glaube, auf das können wir verweisen.
Jetzt wolltest du das geschickt machen, dass unser Timeline nicht durcheinander kommt.
Ja, so, wir haben die Folge mit Robin schon aufgenommen. Genau, ich weiß auch nicht, wann sie ausgestrahlt wird.
Ich wollte eigentlich sagen, ja, wir haben uns echt mit dem Robin lang drüber unterhalten. Und wer wirklich tief rein will ins Reifenthema, hört sich die letzten 10 Minuten von unserer Folge mit dem Robin an. Die ganze Folge, weil die war großartig. Aber speziell die letzten 10 Minuten.
Ja, aber ich muss auch da dazu sagen, dass ich mache mir da jetzt nicht viel Vorwürfe. Ich bin ja die letzten beiden Jahre mit dem Setup so gefahren und auch mit Aerotan-Schläuchen. Die letzten Jahre sehr wenig passiert. Da habe ich 3 Defekte gehabt, glaube ich, letztes Jahr oder 4 maximal. Und es gehört ein bisschen Glück und ein bisschen Pech dazu. Wiederum, Spoiler, der Robin sieht das anders, wie wir dann demnächst hören werden. Was wirklich interessant ist, aber man kann jetzt nicht sagen, der Reifen war definitiv falsch oder die Schläuche waren definitiv falsch. Es war in Kombination mit der Strecke, die ja vorher nicht bekannt ist, weil kein Mensch weiß, wie die Steine, wie scharfkantig die Steine auf den Gravel-Passagen in der Türkei sind. Mit dem Wissen von vorher kann man es nicht wirklich hundertprozentig einschätzen. Und ich glaube, weniger Luftdruck bringt in dem Fall nichts, weil ich habe natürlich wenig Luftdruck gehabt unterwegs, weil ich mit der Handpumpe nicht mehr so ordentlich aufblasen habe können. Hat dazu geführt, dass schneller Durchschläge passieren. Also das ist unterwegs halt einfach, da kann man den Luftdruck nicht anpassen. Du pumpst ein, so viel wie geht oder so wenig du halt einbringst, aber du hast auf einer Handpumpe kein Manometer drauf. Aber ja, voriges Jahr war, glaube ich, das Glück auf meiner Seite. Der Robin ist unterwegs stehen geblieben, hat neue Reifen kaufen müssen oder neue Reifen gekauft und da habe ich weniger Probleme gehabt und ich möchte jetzt gleich überleiten zu einem E-Mail, das uns die Angelika geschrieben hat. Hast du sie vielleicht beim Three Peaks kennengelernt?
Am Start, ja, glaube ich.
Ja, genau. Und die Angelika hat mich auch geschrieben, sie war 15 Jahre mit dem guten alten Schlauchsystem unterwegs und hat vorm Rennen, also vorm Three Peaks, sich überreden lassen im Zuge beim Radgeschäft oder Radkauf zu einem Tubeless-System. Und sie hat mitten in einer verlassenen Gegend in Frankreich festgestellt, wie toll das ist. Die Pannenmilch hat über den Lenker draufgespritzt, Vorderlicht, Garmin und sie selbst waren quasi überströmt mit der Pannenmilch. Ich drückte den Schlitz im Mantel mit dem Finger ab. Einen zusätzlichen Schlauch einziehen hilft da gar nicht, beziehungsweise vorher muss man ja das Laufrad ordentlich von der Milch reinigen. Bin irgendwie mit 1,5 Bar weiter zu einer Autowerkstätte und dann irgendwie von dort weiter zum Radgeschäft. Dort alles wieder von neu gemacht und hinten auf den Wunschreifen kontrolliert und neue Milch rein. Alles super perfekt, doch nicht mal 100 Kilometer lang, dann spritzte wieder hinten die Milch raus. Dann bin ich zur nächsten Werkstätte und habe alles auf normale Faltreifen wechseln müssen. Meine Kreditkarte rauchte und die Stunde verflogen und andere Teilnehmerinnen haben mich natürlich überholt. Also Angelika, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du es ins Ziel gefahren bist, die Three Peaks trotzdem. Und das ist genau das, vor was ich auch immer Respekt habe. Wenn du einen gröberen Defekt hast mit Tubeless, dann hast du halt einen gröberen Defekt. Und wir müssen schon wieder auf den Robin verweisen, gell? Es ja. Kommt nämlich in der Episode dann bald mit ihm genau das Thema, dass man sich schon sehr viel beschäftigen muss mit Tubeless, nicht einfach installieren und fahren, sondern wissen, wie man dann auf Probleme reagiert. Und ich könnte das auch nicht, aber das ist vielleicht ein Ziel für die Zukunft.
lassen wir das Reifenthema oder hast du?
Wir lassen es, ja.
Ich glaube, Reifenlicht und Garmin würden ein ganzes Jahr füllen an Episoden. Ich glaube, da kann man wirklich stundenlang drüber diskutieren.
Jetzt nochmal eine konkrete Frage zum Transcontinental, aber von mir an dich. Hast du dieses skurrile Pärchen gesehen mit der Startnummer 298? Das sind nämlich direkt nach Istanbul gefahren und haben auf alle Checkpoints einfach geschissen. Das sind keinen einzigen Checkpoint angefahren und sind einfach irgendwie, ich glaube durch Ungarn sogar oder so, Richtung Istanbul gefahren.
Mir sind es erst aufgefallen, ab Serbien habe ich gesehen, dass sie die Checkpoints auslassen und direkt nach Istanbul fahren.
Weißt du, was da los war?
Nein.
Ja, es ist so witzig. Ich habe es dann irgendwann einmal in einem TCR-Forum gelesen und irgendwer hat dann halt gesagt, ob es stimmt, keine Ahnung, wahrscheinlich stimmt's, dass sie unterwegs gemerkt haben, sie sind zu langsam und sie haben zu wenig Zeit. Und weil sie sowieso irgendwie jetzt nicht um einen Sieg mitfahren und ihr eigenes Tempo fahren und keine großen Ambitionen haben, fahren sie quasi den direkten Weg nach Istanbul, weil sie wollen zumindest Istanbul erreichen. Aber sind quasi jetzt offiziell nicht mehr im Rennmodus. Und dann haben sie aber irgendwann komplett aufgegeben, weil sie haben sogar zu wenig Zeit gehabt, dass sie irgendwie am direkten Weg nach Istanbul kommen und sind dann in Griechenland von der Dotwatcher-Karte verschwunden. Ja, finde ich einfach nur lustig, wenn man sie so total falsch einschätzt. Okay, Flo hat keine Antwort, es war auch keine Frage.
Nein, kein Kommentar von mir. Einfach mal stehen lassen.
Jetzt noch eine Frage, vielleicht für uns beide, die ist fast ein bisschen tiefsinniger, und zwar, wie ich mir das erklären kann, dass bei den Ansa-Bordetrainern die Anzahl der Bewerbe und auch der Menschen, die daran teilnehmen, einfach so steil ansteigt und die großen etablierten Rennen, wie zum Beispiel Race Around Austria, Race Across America, eher konstant bleiben und nicht weiter wachsen. Was meinst du?
Die einfachste Antwort für mich, die ganz klar ist, ist die finanzielle Frage, weil es einen riesen Unterschied macht, ob ich, vielleicht kommen wir dann an oder zu später, maximal 1.500 Euro zahle für ein TCR oder vielleicht sogar noch günstiger, oder ob ich 50.000 Euro zahle für ein RAM. Was dann natürlich dazu kommt, bei den Kosten, die Eintrittshürde ist viel niedriger und man kann es auch einfach mal probieren. Weil es gibt Rennen, die haben 50 Euro Startgeld und das war's. Und dann kann man es schon einmal probieren und einfach sich vornehmen, in der Karenzzeit zu finishen. Die Karenzzeit ist meistens so ausgelegt, dass es wirklich schaffbar ist. In den meisten kürzeren Rennen ist es so, dass man 200 bis 250 Kilometer am Tag schaffen muss, um in der Karenzzeit zu finishen. Das ist realistisch für sehr, sehr viele. Beim RAM und vergleichbaren Rennen investiert man ein Vermögen und die Karenzzeit ist dann doch so, dass man fast 400 Kilometer am Tag schaffen muss. Das heißt, man muss mit einem ganz anderen Fitnesslevel dahin fahren, um das überhaupt zu finishen. Das sind für mich die zwei größten Punkte. Und natürlich kommt dazu, dass die ganzen Rennen jetzt von dem Fahrradboom während Corona profitieren. Wer weiß, wie lange das anhält. Ich bin alt genug, ich kann mich an den Basketballboom erinnern, ich kann mich an den Skateboardboom erinnern. An den Inlineskate-Boom, kann sich irgendjemand noch an Inlineskates erinnern? Wer weiß, wie nachhaltig dieser Fahrradboom jetzt ist? Und ich denke nicht, dass alle Rennen, die es jetzt gibt, in 5 Jahren auch noch geben wird. Es werden sie ein paar Rennen sehr gut etablieren und da bleiben und es werden einige auch wieder verschwinden.
Und es werden Events da bleiben, die gar keine Rennen sein wollen, aber die einfach lässige Veranstaltungen sind, wo man ohne Renngedanken mit dabei sein kann, wie zum Beispiel das Tuscany Trail oder sowas. Ja, ich muss auch noch kurz was dazu sagen. Weil in der Frage ist auch noch dabei gewesen, dass der Aufwand jetzt schon enorm ist. Wenn man jetzt vergleicht, unsupported mit RA oder RAM. Und ich denke mal, der Aufwand war vor 10 Jahren gleich wie heute. Außer, dass natürlich jetzt alles ein bisschen teurer geworden ist. Aber da spielt, glaube ich, schon noch was anderes mit. Ich finde halt, dass es für viele, es gibt nach wie vor Leute, die das absolut wollen und da voll drauf reinkippen und für die das eine Motivation ist. Ich bin auch meistens in der Kategorie daheim. Aber viele wollen es halt nicht mehr, dass man sagt, man will seine Leistung optimieren und das Bestmögliche rausholen und wirklich mit einer optimalen Strategie so Rennen fahren. Viele wollen einfach Abenteuer und Ungewisses und fehlerhafte und unvollständige Erlebnisse und nicht irgendwie alles so Richtung Perfektion hin. Und ich glaube, so das Anstreben einer bestmöglichen Strategie und ein Hochleistungsrennen sozusagen ist für viele einfach nicht so erstrebenswert, weil ich glaube, im ganzen Leben sehr viel optimiert wird. Du musst im Beruf Leistung bringen, du sollst im Privatleben irgendwie die Sachen auf die Reihe bringen, stehst oft unter Zeitdruck und willst vielleicht einmal, wenn du dann am Radl bist, einfach abschalten und an nichts denken und keinen Stress haben. Ich glaube, dass das für viele einfach im Sport wichtig ist, dass man aus dem Leistungsgedanken irgendwie rauskommt. Das kann sein, dass das jetzt ein Trend ist oder ein vorübergehendes Phänomen, aber ich denke, dass das oder mitunter ein Faktor ist, der bei Unsupported-Rennen stark mitspielt. Kein Druck, nicht auf Leistung schauen, sondern einfach ein paar Tage Radl fahren und das Leben genießen, sozusagen. Ich finde aber trotzdem, dass halt Rennen wie RAM und RA absolut super und faszinierend sind, weil da geht es halt wirklich ums Radlfahren. Und so wie wir letztens gesagt haben, du hast halt bei den Unsupported-Rennen oft das Gefühl, hey, warum ist schon wieder was? Ich will doch einfach nur Radl fahren, ich will endlich einmal andrucken, ich will endlich einmal, jetzt wo ich ein Jahr lang trainiert habe, sagen, was ich drauf habe. Und ich muss schon wieder stehen bleiben, weil ich bin mich verfahren, weil der Reifen ist kaputt, weil ich muss einkaufen gehen, weil ich muss irgendwas anstecken und laden. Beim RAM geht es halt darum, dass du mit der mental und körperlich bestmöglichen Leistung ein super Resultat erreichst und dich nur aufs Radlfahren konzentrieren kannst und deinen Teamgeist erlebst. Finde ich extrem faszinierend.
Ich auch immer noch. Und ich finde, es hat beides gleichberechtigt seinen Platz. Aber die Einstiegshürde ist einfach sehr hoch. Das war sie immer. Nur jetzt gibt es für viele auch sportlich ambitionierte Sportler und Sportlerinnen die Möglichkeit, über Unsupported da reinzukommen.
Und das ist wirklich ein Unterschied, das hat es vor 5 Jahren wenig und vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben.
Da hat man immer, also ich jetzt als Österreicher hatte die Möglichkeit, beim RAN da reinzuschnuppern, ein RAN zu fahren. Das ist supported mit Auto, mit kleiner Crew, mit 3 Leute und da bist du bald einmal für 2 Tage und für 24 Stunden Radfahren weit über 1.000 Euro. Wenn ich das vergleiche mit dem Racker, das ich gefahren bin, das unter Anführungszeichen kurze 500 Kilometer, das geht deutlich günstiger.
Das ist ganz ein wichtiger Faktor, ja. Und ich glaube auch der Umweltgedanke, wenn du jetzt sagst, okay, Race Across America, du hast 11 Personen im Betreuerteam, brauchst mit dir selber 12 Flüge, fahrst dann mit 3 Fahrzeugen je 5.000 Kilometer, produzierst Abgase und das wollen viele jetzt aktuell nicht oder nicht mehr und das kann ich absolut nachvollziehen und ist ein völlig guter Gedanke, ja, dass man sagt, hey, als Radlfahren ist eigentlich eine umweltfreundliche Fortbewegungsart. Herbert, du hast gerade die Kosten angesprochen. Ich bin gefragt worden, wie viel es Transcontinental kostet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist wirklich erstens davon abhängig, wie viel man mitbringt und wie viel man noch kaufen muss. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich muss ein Radl kaufen und die Radtaschen und einen Helm und ein paar Schuhe, wenn ich das alles mit dazu rechne, finde ich die Rechnung nicht richtig, weil ich sage auch, wenn ich mit dem Auto in den Urlaub fahre, dann gehe ich nicht in die Rechnung hin und kaufe mir zuerst ein Auto, sondern ich gehe davon aus, dass ich, um mit dem Auto wohin zu fahren, ein Auto besitze.
Und eine Badehose und einen Koffer.
Genau. Ich gehe davon aus, wenn ich mir überlege, ob ich beim Radlrennen mitfahre, dass ich bereits ein Rad besitze. Das zähle ich jetzt nicht zu den Kosten, die das Rennen verursacht. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Woche Radurlaub gemacht hat, zum Beispiel Mallorca oder sonst wo, zahlt wesentlich mehr als fürs Transcontinental. Du hast die Anreise mit dem Zug nach Belgien, Frankreich. Dann hast du im Rennen Unterkünfte von 30 bis 80 Euro pro Nacht, je nachdem. Und unterwegs kaufst du das ein, was du isst. Und je nachdem, wie gut und wie viel man isst oder wie viel Junkfood und ob man es an der Tankstelle kauft oder in einem billigen Supermarkt oder an der Raststation, wo auch immer, sind die Preise ein bisschen unterschiedlich. Aber ich denke, mit 100 Euro pro Tag hast du gegessen und geschlafen.
Das ist auch ziemlich.
Die Startgebühr ist 400 circa. Und dann wird es eigentlich nur teuer, wenn du Sponsoren hast, weil du musst pro Sponsor noch mit ca. 100 Euro Mediengebühr abführen, was ich zwar sehr, sehr komisch finde, aber wenn man sagt, okay, die, die Sponsoren haben, die können sich es leisten, dafür gibt es dann diese Bursary, also sowas wie eine finanzielle Unterstützung für 5 Personen, die sich sonst quasi das Rennen nicht leisten könnten, dann finde ich das unterm Strich eine gute Sache.
Genau, das ist auch ungefähr die Rechnung, die ich angestellt habe. Beim Three Peaks ist das Startgeld ein bisschen weniger. Aber mit Unterkunft und Einkaufen eben bei Tankstellen in der Schweiz mit 100 Euro am Tag kommt man sehr bequem, ohne über das Geld nachdenken zu müssen, super hin. Wenn man ein bisschen schaut, bisschen auf die Preise schaut und nicht in Alp d'Huez eine Fressattacke hat beim teuersten Supermarkt, sondern
oder sie in der Schweiz ein Lenkerbandel wickeln lässt, sondern vielleicht so, Adler und vorher.
Ja, oder und einfach statt in Alp d'Huez in Grenoble am Carrefour einkauft, dann kommt man wahrscheinlich mit 50 Euro am Tag hin und hat dann echt ein cooles Erlebnis. Und wenn man schaut, was eine Woche Urlaub sonst kosten würde.
Der Robert Müller hat für 10 Euro pro Tag eingekauft, weil er einfach einmal am Tag groß einkauft hat beim Supermarkt. Ich glaube, das ist die untere Grenze, die ich bis jetzt gehört habe. Und ich habe letztens eine Story von ihm gesehen, er hat irgendwo 20 Euro gefunden. Beim Racecross Austria hat er 5 Euro gefunden.
Ja.
Im Rennen und jetzt damit 20 Euro. Also bei ihm wirft seine Radfahraktivität anscheinend echt Kohle ab. Das kann auch passieren beim Rennen, dass man Geld findet. Dann sind noch wirklich einige Fragen gekommen zu den Aero-Auflegern am Lenker. Und Flo, vor allem so Richtung deines Three Peaks, wo du ohne Aufleger gefahren bist. Warum? Und würdest du es wieder gleich machen oder kannst du so empfehlen?
Ich habe das tatsächlich auch auf meinen Kanälen ganz oft gekriegt, die Frage. Ich würde es wieder so machen. Ich habe zwar das teure Lenkerband gewickelt, aber ich habe trotzdem im Ziel keine Taubenhände gehabt. Also ich habe es gut vertragen. Ich müsste es einfach im Training viel, viel öfter machen, mit Aufliegern fahren. Aber für mich passt es einfach nicht so gut. Die Sitzposition ist dann wieder ein bisschen anders. Im Wiegetritt streift man vielleicht manchmal mit den Knien am hinteren Ende der Aufleger. Das Cockpit ist irgendwie so voll angerammelt. Man kann die Hände, wenn man aufrecht fährt, am Oberlenker nicht da platzieren, wo man will. Für mich passt es. Ich würde es wieder machen. Bin aber nicht komplett abgeneigt. Ich müsste halt einfach, wenn ich wieder mal sowas mache, vorher exzessiv im Training testen. Und da müsste ich auch ein gutes System finden, nachdem ich jetzt auch mit einem 38 mm wäre ein bisschen schmal, einen 38 cm Lenker fahre und überlege, einen 36er zu nehmen. Da müsste ich halt dann auch wirklich ein System für mich finden, das nicht zu breit aufbaut am Lenker, dass ich den Lenker noch gut benutzen kann.
Ich bin auch gefragt worden, welches Modell ich verwende. Synthase C3, den habe ich.
Seit 20 Jahren mindestens.
Ja, seit 2012 sicher, seit dem RAM 2012. 2011 habe ich noch den Synthase-Vorgänger gehabt. Damals ein Geschenk von Wolfgang Fasching, das war sehr cool. Den hat er schon in die 90er Jahre beim RAM verwendet. Und ich muss sagen, die Dinger halten ewig. Und es sind nicht einfach nur klassisch 31,8 mm Klemmung auf einem runden Lenker. Ist natürlich auf den voll integrierten Aero-Carbon-Cockpits nicht möglich. Aber auf meinem Specialized Roubaix ist noch ein runder Lenker oben. Und das finde ich auch super und taugt mir sehr. Und da kann ich immer noch den alten Aufleger raufgeben. Wohingegen beim Tarmac ich halt diesen Specialized eigenen Aufleger verwende, der leider nirgends mehr erhältlich ist. Und das nur auf dem Vorgängermodell, am neuen passt gar keiner drauf. Das ist halt so das Ding. Also ja, die guten alten Synthes sind wirklich sehr beliebt, sehr verbreitet. Und wenn man sie denn früher gekauft hat, haben die Enkelkinder noch Freude damit wahrscheinlich. Jetzt gibt es ihn auch noch, aber natürlich werden die runden Lenker seltener und passen nicht mehr, die Aufleger passen nicht mehr überall drauf. Jetzt haben wir noch zwei, drei Nachrichten, so als Abschluss. Und zwar hat der Andreas geschrieben, aktuell bin ich mir noch unsicher, ob ich mir jede Folge Sitzfleisch zum DCR direkt anhören sollte oder besser warte, um mir dann alle auf einmal zu geben. Ultra-Podcast hören beim Ultra-Radfahren sozusagen. Generell einmal ein großes Danke für so viele tolle Einblicke in den Ultrasport. Mir würde sonst kein anderer einfallen, der so viel Werbung für diesen Sport macht. Es ist faszinierend, wie akribisch du dich vorbereitest und dennoch immer so eine große Lockerheit ausstrahlst und am Ende nicht alles so verbissen siehst. Ich selbst komme gerade vom Triathlon zum Weitradlfahren. Alles noch ganz rudimentär im Bereich weniger 100 Kilometer, aber ich taste mich Stück für Stück voran und die Motivation ist auf jeden Fall da. Beim Sitzfleisch hören komme ich dann immer ins Träumen, was ich denn alles noch so machen will. Da muss ich mich zurückhalten, um mich gleich fürs nächste Radrennen anzumelden. Übrigens, für nächstes Jahr hat mich mein Kollege gefragt, ob ich mit ihm das Race Across Germany in einer Zweierstaffel supported fahren möchte. Ich habe natürlich zugesagt.
Sehr schön. Und das war immer ein Ziel des Podcasts und es macht uns Riesenfreude, solche Nachrichten. Wenn wir Leute dazu zu bringen, Rad zu fahren, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und es ist egal, ob es ein Ultrarennen ist oder ein Gran Fondo oder einfach nur für sich selbst 100 Kilometer mal zu schaffen oder 150. Setzt euch auf Radl und fahrt, damit macht es uns eine Riesenfreude.
Und euch selbst natürlich auch. Und sogar der Daniel, unser Produzent, geht ja nur wegen unserem Podcast, weiß, glaube ich, dass es Radlfahren überhaupt gibt. Hat noch mittlerweile 4 Jahren Sitzfleisch Nachproduktion sie jetzt der Radl kauft und ist voll motiviert und geht voll ab.
Das oder die Midlife-Crisis, wer weiß.
Ja, wer weiß. Dann habe ich noch was, und zwar, hi Christoph, hi Flo. Ihr zwei holt mich derzeit immer wieder zum morgendlichen Commute, also Training mit dem Rad in die Arbeit ab. Es ist mein Highlight bei 2 bis 3 Grad. Ich muss sagen, das E-Mail ist schon ein bisschen älter. Es ist mein Highlight bei 2 bis 3 Grad aufs Rad mit Sitzfleisch-Podcast im Ohr Richtung Krankenhaus zu starten. Also ich lese jetzt nicht alles vor, jedenfalls Arbeitsplatz ist quasi im Krankenhaus und ich würde am liebsten noch eine Runde weiterfahren, statt ins Krankenhaus arbeiten zu gehen, um euren spannenden Themen weiter zu lauschen. Doch ich habe dann 10 Stunden später für die Strecke nach Hause auch wieder etwas was davon. Nach vielen Jahren Dotwatchen bereite ich mich auf meinen ersten Ultra-Selbstversorger-Event vor und sauge eure Erfahrungen regelrecht auf. Themen wie Kettenwachsen, Ernährungsstrategien oder tolle Besucherinnen, jedes Mal ein Highlight. Eure persönlichen Einblicke in Höhen und Tiefen sind auch sehr spannend. Es hilft mir, mich nicht als ganz verrückt zu fühlen und einfach Ziele zu verfolgen. Danke für den Podcast und weiter so. Safe Ride. Liebe Grüße, Tobias.
Das hat sicher einen Grund, warum du die alte Nachricht jetzt rauskramst.
Ja, genau, weil der Tobias hat uns dann nämlich geschrieben im Juli, dass die Premiere gelungen ist. Er konnte das Trans-Pyrenees also vom Transiberica-Veranstalter, weil es gibt auch das Transpyrenees von Lost Dot, das Transpyrenees Finishen. Der Podcast hat mich toll vorbereitet. Die gewachste Kette war sowieso immer toll. Liebe Grüße vom Tobias. Also ganz, ganz großen Glückwunsch und wir freuen uns, wenn wir ein bisschen mithelfen können.
Du hast ja gesagt, du wirst bis an dein Karriereende mit diesen griechischen Schläuchen
türkische fahren. Schläuche.
Türkische meinst. Schläuche, weil sie unzerstörbar sind.
Und jetzt willst du wissen, ob sie mittlerweile schon platt sind oder ob sie noch gehen?
Ja, vor allem, weil du gesagt hast, du hast das Radl seit dem TCR nicht mehr angegriffen und wenn es herumsteht, geht meistens ein bisschen Luft aus.
Nein, es geht keine Luft aus. Sie sind echt bombenfest und ich weiß nicht, ob ich die wirklich jemals ausgeben soll. Ich bin auch noch mit dem Reifen unterwegs, der den Schnitt auf der Seite hat, den ich da unterwegs geklebt habe. Also da habe ich quasi gute Arbeit verrichtet unterwegs, das hält halt. Aber ich glaube einfach, die türkischen Schläuche sind einfach wirklich, mit der brauchst gar keinen Reifen, das sind einfach wirklich, wirklich arg. Und ja, der ernsthafte Hintergrund ist vielleicht eh, dass die Reifen jetzt nicht so zerstört waren. Die haben die Distanz gut ausgehalten und die haben natürlich ein paar Durchstiche gehabt. Aber grundsätzlich sind sie jetzt wieder gut beieinander, immer noch die gleichen, ich habe es nicht wechseln müssen. Also ja, ich kann jetzt nicht sagen, es war die falsche Wahl, es war einfach sehr viel irgendwie unterwegs, was zusammengekommen ist. Aber ja, sie halten schon eine Zeitl. Und irgendwann werde ich die Reifen wegtun und die Schläuche weiterverwenden.
So, und um das leidige Thema einmal noch anzusprechen und dann hoffentlich für immer zu begraben. Ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber wir sind beide jetzt nicht die Leichten und die Leichtesten und bei so einem Unsupported-Rennen mit Vollbepackung sind wir noch ein bisschen schwerer und dann hat man auch schneller und leichter an Batschen wie ohne volles Gepäck oder wenn man allgemein leichter ist, schon vom Start weg.
Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Das gehört natürlich auch mit bedacht, ja. Wobei man sich sein Gewicht nicht wirklich aussuchen kann, aber man darf halt vielleicht seine Wahl der Ausrüstung nicht mit jemandem vergleichen, der ein Leichtgewicht ist, wenn man selber kein Leichtgewicht ist.
Und ja, jetzt so unzeremoniell beenden wir jetzt diese große Sommerstaffel Three Peaks und TCR und gehen jetzt wieder in den Winterschlaf über. Nein, natürlich nicht, aber in den normalen Modus. Wir werden schauen, dass wir coole Gäste bekommen und vielleicht auch die eine oder andere Folge zu zweit machen.
Ja, und für mich geht es jetzt dann auch bald weiter mit meinen Vortragsterminen und da wollte ich nur eins sagen, ich freue mich immer sehr, wenn Leute fragen, ob ich mal nach Deutschland komme, ob ich mal in die Schweiz komme, ob ich mal wieder nach Tirol komme. Ich möchte nur dazu sagen, es liegt jetzt nicht an mir, dass ich sage, ich möchte irgendwo nicht hin oder ich möchte nur dort und dort einen Vortrag machen. Ich habe das als Einnahmequelle für mich aufgebaut, das heißt, da muss irgendwie rundherum ein bisschen eine professionelle Organisation sein. Das heißt, ich habe eine Agentur, die mich bei den Vorträgen vertritt und die Veranstalter sucht vor Ort. Und es braucht halt auch vor Ort jemanden, der das irgendwie mit Ticketverkauf und Location organisiert. Und deswegen hängt es einfach auch davon ab, ob quasi ein Veranstalter sowas auf die Beine stellt. Der möchte natürlich auch was damit verdienen oder zumindest keinen finanziellen Verlust riskieren. Und das ist halt in manchen Regionen einfach schwieriger. In Österreich geht es sehr gut. Aber wenn wir in Deutschland anfragen, dann heißt es oft, naja, da kommen vielleicht zu wenig Leute und dann haben wir ein Minus und da trauen wir uns nicht drüber und das können wir uns nicht leisten oder das können wir nicht riskieren. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht Veranstalter kennt. Sagt es denen einmal, ihr würdet gern den Strasser hören und seine Orgengeschichten vom Transcontinental. Vielleicht wird der Kraschitz auch mitkommen. Du schaust in die Ferne.
Wenn die Kohle stimmt, geh überall hin. Also ich bin ja da komplett schmerzbefreit.
Nein, aber ich möchte nur sagen, es gehört im Hintergrund ein bisschen was dazu, um seinen Vortrag zu organisieren. Und es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte nicht in der Schweiz oder in Deutschland sein, sondern von dort her quasi ist es schwierig, was zu organisieren. Aber wenn ihr wen kennt, der das macht, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen.
Und ganz zum Schluss noch, wir machen ja eh schamlos Werbung, kommt nach Basel zu unserem Live-Podcast. Wenn das Wetter passt, fahren wir vorher vielleicht eine gemeinsame Runde mit dem Rad.
Ja, es gibt sogar vom Coffee Ride in Graz eine gemeinsame Ausfahrt. Wird organisiert und Details dazu weiß ich jetzt spontan gerade nicht, aber es gibt eine gemeinsame Ausfahrt, findet man bei Coffee Ride und bei der Sitzfleisch Challenge online und dann kann man gemeinsam von Graz nach Basel fahren. Vielleicht sollten wir uns einfach dort einbauen, gibt sicher einen guten Kaffee. Hi zusammen. Ich bin spät in der Nacht ins Ziel gekommen, dann habe ich direkt danach nicht mehr melden können. Heute war es auch ein bisschen stressig, weil ich da dieses Zimmer direkt beim Ziel gleich auschecken müssen, weil ich habe ja eigentlich eher ein Apartment gebucht für ein paar Tage, aber erst ab heute, sprich ich war schneller als ich mir überlegt habe und jetzt würde ich müssen auschecken und wieder einchecken, was eh nicht für alt ist, weil außer mein Trikot wieder anziehen und den Helm am Schädel setzen, war nicht viel zum Zusammenpacken, ne? Weil ich habe nichts gehabt. Und dann habe ich heute müssen versuchen, auszustatten. Ich war in der Stadt, bin mit den abgeklatschten Carbon-Radlschuhen in der Shoppingmeile herumgeklatscht, mit dem dreckigen Radl-Dress komplett verloren. Das hat ausgeschaut wahrscheinlich wie, weiß ich nicht, jemand, der ein Obdachloser, der noch gut auf einer guten Wöhne ist und komplett verwirrt irgendwo im falschen Film herumläuft. Aber ich habe mir ein Bodenhosen gekauft, ein Leiberl und einen Birkenstock für 10 Euro. Und jetzt da gehen wir oben essen mit dem Team DeWitte und dem Robin, falls ich den jetzt schon versammelt habe. Und dann ist der Tag schon vorbei und es war gar nicht viel Zeit zum Rumfaulenzen, sondern war immer was zu tun. Danke fürs Daumen drücken. Ich melde mich den nächsten Tag morgen nochmal.
Podcast-Werkstatt.